Deutschlandfunk.
Das Romantikdiktat will von uns eigentlich, dass wir alles gemeinsam machen. Und ich erlebe es auch, dass viele Paare dann denken, das Ziel einer Partnerschaft muss sein, irgendwann wohnen wir auch zusammen und das klappt total gut. Wenn das nicht klappt, dann ist unsere Partnerschaft eigentlich gescheitert.
Und wenn das passiert, die Beziehung ist zu Ende, dann wollen ja wirklich die meisten wieder klarkommen, Zeit für sich, vielleicht auch Zeit für neue Dates. Oft, falls man jetzt vorher zusammengezogen ist, möchte man auch gerne wieder getrennte Wege gehen, räumlich gesehen. Ist aber gar nicht so einfach bei der angespannten Wohnungslage in unseren Großstädten, Berlin, München, Köln, Hamburg, aber auch schon in kleineren Städten wirklich gerade ein Problem. Und dann bleiben viele, viele Paare auch nach einer Trennung erstmal zusammen wohnen, weil sie eben gar nicht die Option finden, neuen Wohnraum zu finden. Alleine kann man sich das oft gar nicht mehr leisten. Und was macht das mit uns und unseren Ex-Beziehungen, wenn wir mit dem oder der Ex weiterleben müssen? Das schauen wir uns jetzt genauer an.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Mit Shanley Anwar.
Hallo, schön, dass ihr zuhört. Und wir starten mit Kilian aus Berlin. Da wohnt er in einer Dreizimmerwohnung mit seiner Ex-Freundin. Seinen Namen haben wir auf eigenen Wunsch hin geändert. Und klar, bei den krassen Mietpreisen gerade ist es wirklich nicht leicht. Gerade in Berlin fällt es mir bei Freundinnen und Freunden immer wieder auf, wie teuer es geworden ist. Also wollte ich von Kilian erstmal wissen, wie hoch ist denn überhaupt die Miete, die er und seine Ex-Freundin für diese gemeinsame Wohnung gerade zahlen?
Ungefähr 1.100 warm.
Oh, das ist aber günstig aktuell.
Ja.
Drei Zimmer, wie groß, wie viel Quadratmeter?
Knapp fast 80 Quadratmeter.
Puh.
Also haben wir Glück gehabt auf jeden Fall.
Das auf jeden Fall kann man fast Schnäppchen nennen. ihr seid vor 4 Jahren zusammengekommen und dann wart ihr ja so das erste Jahr in deiner alten Wohnung, dann in diese neue Wohnung zusammen eingezogen. Die habt ihr zusammengefunden, dieses quasi Schnäppchen
genau. Jetzt.
Und ohne jetzt zu sehr vielleicht ins Detail zu gehen, aber hattet ihr eine krasse Trennung? Irgendwie so einen mega krassen Streit? Wie lief das ab?
Nein, überhaupt nicht. Eigentlich war das eine Entscheidung, die wir beide zusammen getroffen haben. Das war auch keine Überraschung für uns. Und wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum wir jetzt auch zusammengeblieben sind in der Wohnung.
Also es war jetzt nicht so, dass es einen heftigen Streit gab, irgendwie Rosenkrieg, Teller und Tassen fliegen und danach kann man sich nicht mehr an gar nichts. Also keine crazy irgendwie Trennung. Okay, das heißt irgendwie vielleicht so ein bisschen wie auseinandergelebt, obwohl man zusammen in der Wohnung ist und irgendwie diese romantischen Aspekte der Beziehung sind nach und nach weggegangen, irgendwie so?
Also wir haben das schon gespürt, dass sich die Beziehung verändert hat über die Zeit. Am Ende haben wir uns dazu entschieden, den Schritt zu machen und zu sagen, wir schließen die Beziehung ab und gehen unsere eigenen Wege weiter. Und wir haben auch bemerkt, dass es für uns dann auch besser war, weil wir nicht mehr diesen Stress einer schlechten Beziehung hatten.
Wobei, Kilian, spannend, dass du sagst, wir gehen unseren Weg weiter. Ihr bleibt jetzt in der Wohnung erstmal zusammen. Für viele Paare ist ja nach einer Trennung eher so wirklich auch ein Ortswechsel vielleicht angesagt. Man verlässt die gemeinsame Wohnung oder einer von beiden zieht aus. Warum ist das bei euch anders?
Also, wir haben schon lange zusammen gewohnt. Ja, wir kennen uns also sehr gut. Und wahrscheinlich ist der größte Grund, dass wir Freunde sind und wir immer noch gerne befreundet sind und gerne Sachen zusammen unternehmen und wir uns deshalb nicht aus dem Weg gehen müssen.
Aber es ist ja schon wahrscheinlich ein Übergang da. Also ich frage mich, wie habt ihr jetzt diese 3 Zimmer vielleicht neu aufgeteilt?
Ja, das war nicht so einfach. Also wir hatten ja ein gemeinsames Schlafzimmer davor und für eine Weile nach der Trennung ist es auch so geblieben. Erst nach einem Monat haben wir uns dann dazu entschlossen, zu Ikea zu fahren und neue Möbel zu kaufen und dann das zweite Zimmer umzumodellieren in ein zweites Schlafzimmer.
Und ist es gleich verteilt, beide gleich groß?
Leider nicht. Das war auch eine schwere Entscheidung, wer jetzt das größere Schlafzimmer bekommt. Aber ja.
Wie habt ihr das ausdiskutiert? Das will ich jetzt aber wissen. Jetzt bin ich neugierig.
Naja, also letztendlich habe ich die Wohnung gefunden sozusagen. Also ich war auf Wohnungssuche für uns beide zusammen und deswegen habe ich gesagt, komm, ich nehme die, ich zahle auch ein bisschen mehr Miete jetzt.
Also so ein bisschen versucht darüber auszugleichen, okay.
Ja.
Hast du das Gefühl, jetzt hast du gesagt, so einen Monat nach Trennung habt ihr scheinbar das Schlafzimmer erstmal noch geteilt, dann habt ihr gemerkt, okay, vielleicht doch nochmal Zimmer neu aufteilen, jeder seinen eigenen Space so ein bisschen. Aber wie lief so dieser Übergang von Paarsein zu Freundin, Freund, die zusammen wohnen, partnerschaftlich jetzt nicht, sondern irgendwie freundschaftlich? Wie lief das ab? Wie hast du dich in dieser Zeit gefühlt?
Also die größte Umstellung war, was wir normalerweise in der Beziehung zusammen gemacht haben, also auch diese körperliche Nähe, davon erstmal abzukommen, weil man sich auch den Raum teilt, liegt es ja fast nahe. Aber ansonsten hat sich nicht so viel verändert, muss ich ehrlich sagen. Also wir waren schon sehr freundschaftlich unterwegs. Das ist eigentlich die einzige wirkliche Veränderung, dass wir dann praktisch im Bett nicht mehr gekuschelt haben, sondern erst so ein bisschen versucht haben, uns so auf die eigene Seite zu legen. Einfach auch, weil das die Veränderung leichter macht, also dass unsere Umstellung das leichter macht.
Würdest du jetzt sagen, es ist so ein bisschen WG-Gefühl?
Ja, schon. Aber mit dem Vorteil eben, dass es eine Person ist, die ich schon kenne.
Ja, auf jeden Fall. Jemand, den man auf jeden Fall sehr vertraut kennt. Hast du denn das Gefühl, so wie ihr euch jetzt aufgeteilt habt mit den Zimmern und ich weiß auch gar nicht, wie es da mit dem Kleiderschrank ist, ob ihr den dann auch nochmal irgendwie anders, jetzt hat jeder wieder seinen eigenen oder wie, dass jeder so seinen wirklich Raum für sich gefunden hat in der gemeinsamen Wohnung?
Also es hat Spaß gemacht, diese neuen Räume aufzuteilen, weil man wirklich halt das Gefühl hat, man hat seinen eigenen Raum und man kann den so gestalten, wie man will. Die Umstellung mit den Kleiderschränken hat jetzt nicht vollkommen geklappt. Also ich habe noch Kleider von ihr in den Kleiderschrank bei mir, weil der halt größer ist. Aber das macht mir auch nichts aus.
Okay, also irgendwie ist es doch noch ein bisschen verwobener, als jetzt so eine ganz klare Linie zu ziehen. Jetzt klingt das ja so, dass es so freundschaftlich bei euch ist, aber spielt vielleicht doch auch Geld eine gewisse Rolle? Also wenn es jetzt günstige Wohnungen in Berlin gäbe, meinst du, das würde das vielleicht doch befördern, dass ihr euch nochmal umschaut, ob man doch nochmal alleine wohnen möchte?
Ich denke schon, aber das war nicht entscheidungsgebend. Also wenn wir nicht befreundet wären, hätte es auch nicht geklappt, denke ich.
Dann hätte man es so oder so anders machen
genau,
müssen.
Genau, hätten wir ausziehen müssen.
Ja.
Und das war jetzt die Entscheidung, also hat uns die Entscheidung überhaupt ermöglicht, zu sagen, hey, wir bleiben erstmal zusammen. Keiner muss sich den Stress machen, eine neue Wohnung zu finden.
Ist das in eurem Freundeskreis eine Besonderheit eigentlich? Fallt ihr damit auf oder gibt es da so mehrere Menschen im Freundeskreis, die mit Ex-Partnern, Partnerinnen, Ex-Partnerpersonen zusammenwohnen?
Ja, wir fallen auf jeden Fall auf. Also unter unseren Freunden kennen wir gar kein positives Beispiel von einer guten Trennung. Immer ist es mit Drama und Streit verbunden. Und von daher haben wir auch nicht wirklich einen Vergleich oder können uns da bestätigt fühlen in dem, was wir machen. Aber unsere Freunde sind trotzdem glücklich für uns, dass wir zusammenleben und gönnen uns das auch.
Und die Familie, wie sieht die das?
Da ist es nicht so einfach. Also vor allem die ältere Generation, die haben es schwer, das zu akzeptieren, dass wir nach der Trennung noch befreundet sind und dass wir zusammenleben. Also von meiner Mutter höre ich das immer wieder, dass das eine schlechte Entscheidung ist und dass ich noch nicht über die Trennung hinweg bin und ich vielleicht doch ausziehen sollte und halt unseren Wohnraum trennen sollte.
Was sagst du dann? Was entgegnest du deiner Mama?
Ja, also ich versuche einfach, meinen Standpunkt zu beschreiben und halt zu überzeugen darin, dass ich mich wirklich wohlfühle. Ich habe das Gefühl, oft hat es nicht wirklich mit Fakten zu tun, sondern mit wahrscheinlich deren eigenen Erfahrungen aus der Vergangenheit und dass sie sich selber nicht wohlfühlen damit oder vielleicht nicht wohlfühlen würden.
Oder vielleicht haben sie ja auch so den Gedanken hin, oder ich weiß nicht, vielleicht kannst du auch dieses Gefühl mal beschreiben. Vielleicht ist so eine Sorge da, wenn man mit der Ex-Partnerin noch weiter wohnt. Das könnte auch einen emotional so ein bisschen blockieren für eine neue Beziehung, was Neues anzufangen. Wie siehst du das?
Im Allgemeinen könnte man das schon sagen, ja. Aber dank der Tatsache, dass wir schon jetzt seit einer längeren Zeit uns getrennt haben, habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass mich das einschränkt. Überhaupt nicht. Wenn überhaupt, mag ich das, dass ich noch Kontakt mit ihr habe und mit ihr auch drüber sprechen kann, wie es ist, neue Partner zu finden oder zu suchen, sagen wir mal.
Das ist sowieso ein spannendes Thema. Ich glaube, ich habe noch gar nicht gesagt, ihr seid so ungefähr seit Sommer 2025 getrennt, also jetzt so ein halbes Jahr, ein bisschen mehr genau. Als ein halbes Jahr, genau. Und jetzt kommt das Thema eben Dating vielleicht. Läuft das gut, kann man sagen, dass ihr beide euch schon reingestürzt habt. Manchmal, jetzt unabhängig, ob man zusammen wohnen bleibt oder nicht, nach einer Trennung muss man sich ja erstmal berappeln, nochmal neu finden und überlegen, was will ich eigentlich. Könnt ihr mir vorstellen, dass es jetzt so die Zeit ist, wo man sich nochmal umschaut?
Ja, also eine Auszeit haben wir uns beide auf jeden Fall gegönnt, um einfach die Trennung zu verarbeiten. Und ja, ich bin mittlerweile auch schon am Daten und habe da auch Erfolg. Und eigentlich hat das mich jetzt nicht eingeschränkt, die Tatsache, dass ich mit meiner Ex-Freundin eine WG habe.
Ja, aber ich stelle mir das lustig vor, wenn du, hast du schon mal ein Date mit nach Hause gebracht und dann deine Ex-Freundin auch als eine Ex-Freundin vorgestellt? Ich glaube, das ist schon ungewöhnlich.
Das ist ungewöhnlich, das habe ich noch nicht gemacht. Und eigentlich passe ich auch auf, dass ich am Anfang eher beschreibe, ich habe einfach eine WG oder ich habe eine Mitbewohnerin.
Ah.
Und ich das nicht sofort preisgebe, dass es meine Ex-Freundin ist.
Warum?
Weil es auch, ich habe das Gefühl, das hat so ein bisschen ein Stigma, zu sagen, ja, ich wohne noch mit der Ex-Freundin zusammen.
Ja, dann denken die Leute vielleicht, das ist doch irgendwie so eine offene Beziehungsgeschichte und die wollen sich noch eine dritte Person dazu holen. Oder was auch immer, ich weiß es gar nicht. Was können die Menschen denken, wenn man das offen sagt?
Ich befürchte, dass sie denken, dass ich vielleicht nicht über meine Ex-Freundin hinweg bin und dass diese Trennung noch nicht wirklich finalisiert ist oder so. Also ich will nicht diese Gedanken überhaupt ermöglichen, sondern ich weiß, das ist halt meine beste Freundin und das sage ich dann auch so.
Hast du es denn jetzt schon mal einem Date so gesagt? Ging es schon mal in so eine nächste Phase vielleicht des Kennenlernens, dass du dann doch mal so sagst, ja okay, übrigens, mit ihr war ich auch jetzt fast 4 Jahre zusammen in einer Beziehung mit meiner WG-Partnerin?
Ja, ich habe das schon einem Date erzählt und sogar mehreren. Und eigentlich war das Feedback jetzt immer positiv. Also das kam natürlich nicht im ersten Gespräch oder im ersten Date raus.
Oder direkt im Profil reinschreiben, wohne noch mit meiner Ex.
Ja, so ein Disclaimer. Nee, also das Feedback war sonst immer positiv und wenn ich die Situation erkläre, dann gibt es da auch keine Fragen, also hatte ich das Gefühl.
Umgekehrt, wie ist das, wenn jetzt deine Ex-Freundin jemanden mitbringen würde nach Hause oder vielleicht auch mitgebracht hat schon mal?
Also mich würde das jetzt nicht stören. Ich weiß, also ich wäre auch froh, dass sie halt neue Partner hat und dass sie über unsere alte Beziehung hinweg ist. Und ich würde sie auch gönnen, also ja.
Es hätte keinen strangen Moment irgendwie morgens, jemand ist vor einem im Bad und man wechselt dann und läuft aneinander vorbei und merkt
ja,
so, ah.
Klar, vielleicht muss man so ein bisschen schmunzeln, aber jetzt nichts, was mich so doll stören würde.
Okay.
Das ist so eine Sache, die erwarten wir ja auch, dass es passieren sollte oder könnte.
Schmunzeln klingt auf jeden Fall nach einer positiveren Einstellung, als irgendwie so zu überlegen, was hat er, was ich nicht habe. So, das ist ja dann so ein Konkurrenzmoment. Darauf sind wir sehr trainiert in der Gesellschaft, ne? Und zu vergleichen, direkt irgendwie vielleicht negativ drüber nachzudenken, aber spannend, okay. Aber noch ist es ja auch noch nicht passiert so richtig, wenn ich das raushöre. So eine richtig neue Person gibt es in eurer beider Leben noch nicht, beziehungstechnisch, ne? Vielleicht, wenn das kommt.
Nee. Und ja. Bis jetzt haben wir es auch immer geschafft, dass irgendwie einer nicht zu Hause war.
Man geht genau. Sich ein bisschen dezent aus dem Weg. Siehst ja. Du denn in irgendeiner Weise, weil wie du das jetzt beschreibst, klingt das nach paradiesischen Zuständen. Man kommt mit jemandem zusammen, man liebt sich, dann entliebt man sich auf romantischer Ebene, aber bleibt freundschaftlich total irgendwie verbunden und schätzt sich weiterhin und ist so rücksichtsvoll miteinander. Siehst du irgendeinen Nachteil da drin, mit deiner Ex-Freundin noch weiterhin zusammenzuwohnen?
Naja, es wäre schon praktischer, wirklich eine eigene Wohnung zu haben. Das auf jeden Fall, also mir gefällt es auch, einen eigenen Wohnraum zu haben. Aber das hat wahrscheinlich auch genauso viele Vorteile, wenn man sich den Haushalt teilt und man halt nicht komplett alleine ist.
Hast du dich schon mal umgeschaut? Wie teuer sind die Preise für so eine Wohnung aktuell in Berlin?
Nicht.
Gar nicht.
Nein, ich habe mich gar nicht umgeschaut. Ansonsten, also mir fallen nicht wirklich Nachteile ein. Also ich bin wirklich durchaus glücklich. Und bin auch froh, dass ich die Entscheidung so getroffen habe und mich darauf eingelassen habe. Und ich hoffe, es kommen auch weiterhin keine Beschwerden auf.
Wann könnte sich dieses Konstrukt vielleicht verändern? Was meinst du?
Ja, klar, wenn man weiter in die Zukunft schaut, gibt es bestimmt Gründe, warum wir auseinanderziehen werden. Also aus Gründen vom Studium, Arbeit oder vielleicht eine neue Beziehung, dass ich oder sie mit dem neuen Partner zum neuen Partner hinzieht. Könnte alles passieren, aber dafür haben wir jetzt auch keine Timeline irgendwie festgelegt.
Und wahrscheinlich habt ihr auch nicht festgelegt, wer kriegt die Wohnung dann von euch beiden, diese Dreizimmerwohnung, in der ihr
jetzt noch seid? Nicht. Und das, man müsste halt schauen. Also finanziell würden wir es jetzt beide schaffen, einzeln die Wohnung zu halten. Ist natürlich etwas eine Umstellung, aber es ginge. Wahrscheinlich der auszieht, hinterlässt dann die Wohnung an dem anderen.
Der den Schritt macht raus.
Genau.
Insgesamt, wenn du dir dieses Konstrukt anguckst, ist ja auch das erste Mal in deinem Leben, dass du mit einer Ex-Freundin zusammenwohnst, ja. Weiterhin, genau. Was merkst du daran vielleicht, jetzt wo du selber in so einer Situation steckst? Also was nimmst du für dich mit? So dieser Gedanke vielleicht auch, wie wir romantische Beziehungen sehen und freundschaftliche Beziehungen sehen und zusammenwohnen sehen. Also es sind ja sehr viele gesellschaftliche Themen mit drin in diesem Bereich, ne?
Also für mich war das eine sehr interessante Erfahrung und ich habe da auch viel gelernt über mich selbst, wie meine Beziehungen aufgebaut sind, dass ich halt diese freundschaftliche Verbindung auch brauche in der Beziehung und dass ich in Zukunft mit neuen Partnerinnen darauf achten werde und auch wenn es dann darum geht, den Wohnraum zu teilen, dass man schon von Anfang an auch versucht, dass jeder seinen eigenen Platz, seinen eigenen Raum hat und dass es nicht sofort so verschmilzt, dass halt alles sofort zusammengelegt wird.
Das ist ein spannender Aspekt. Also du nimmst dir mit für die nächste Beziehung, falls sie mal in einer anderen Wohnung stattfindet, dass man so den Wohnraum versucht auszusuchen, dass man auch, wenn man in eine Liebesbeziehung in eine Wohnung zieht, sozusagen klare Teile der Wohnung so aufgeteilt sind, dass man jeder seinen Space hat, wirklich, auch in einer romantischen Beziehung.
Ja, also diese Umstellung, als wir zusammengezogen sind zum ersten Mal, habe ich auch auf jeden Fall gemerkt. Also von unseren eigenen Wohnungen dann zusammenzuziehen, da verliert man schon irgendwie was. Also man verliert praktisch seine, ja nicht Privatsphäre, aber seinen eigenen Platz, wo man selber sich entfalten kann. Und wenn man dann die Wohnung komplett neu zusammen wählt, dann entscheidet man ja auch fast alles schon zusammen und dann ist es immer so ein Hin und Her, was mögen wir, was mögen wir nicht, wo können wir einen Kompromiss treffen.
Die ganze Zeit Möbelfarben, Bilder, ja. Alles Mögliche ist dann irgendwie so eine Mischung aus, was beide okay finden, wenn sie jetzt nicht immer einer total durchsetzen will.
Genau.
Gibt's ja auch so Leute, die dominant irgendwie die Wohnungsdekoration in die Hand nehmen oder was. Ja, das ist natürlich echt ein wichtiger Aspekt, weil am Ende so, wie wir unsere Wohnung, unseren Wohnraum gestalten, das ist ja auch sehr viel Identität, ne? Auch so eine Frage. Ja. Ja, gut, was du mitnimmst, verstehe ich auch, Kilian. Und ja, seit einem halben Jahr wohnt Kilian, seinen Namen haben wir auf eigenen Wunsch hin geändert, mit seiner Ex-Freundin weiter in Berlin in der Dreizimmerwohnung. Und bisher ist das eigentlich ja sehr freundschaftlich und sehr friedlich und sehr, ich habe das Gefühl, auch inspirierend vielleicht, Kilian, für andere, die das jetzt hören. Kann natürlich auch ganz anders laufen. Darüber sprechen wir auch gleich weiter. Was ist eigentlich, wenn es eher wirklich ein Zwang ist, dass man weiter zusammen wohnen muss, weil eben Wohnungsnot so krass ist, dass es nicht anders geht. Genau. Danke dir, Kilian.
Gerne. Dankeschön.
Wir gehen jetzt einen Schritt weiter. Bei Kilian ist es ja sehr harmonisch mit dem Zusammenwohnen mit der Ex-Freundin. Aber für viele Ex-Paare ist da doch auch oft mehr Frust, dass die Wohnungsnot viele eher dazu zwingt, auch nach der Trennung noch zusammen zu wohnen. Soziologin Andrea Neverla geht in ihrer Arbeit immer wieder auf unsere Wohn- und Beziehungsmodelle ein, auf das Zusammenleben, kennt auch das Zusammenwohnen mit Ex-Partnern aus eigener Erfahrung. Hallo erstmal, Andrea.
Hallo.
Vielleicht kannst du uns ja ein bisschen privat als erstes erzählen. Wie war das bei dir, so Wohnerfahrungen nach der Trennung? Wie hast du das bisher erlebt?
Ich habe gemeinsam mit meinem Ex-Partner in einer Hausgemeinschaft gewohnt. Wir waren nicht direkt in einer Wohnung, sondern das waren so separate Wohnungen. Aber eben in diesem Hausprojekt, in dem ich gewohnt habe, war schon sehr viel Gemeinschaftlichkeit. Wir haben jeden Tag zusammen gekocht, also die immer so ein paar Leute haben sich verantwortlich gefühlt für den Tag. Ich hatte nicht direkt mit meinem Ex-Partner einen Kochplan oder Kochdienst, aber wir haben halt oft zusammen gegessen. Dadurch haben wir uns eigentlich täglich schon auch gesehen. Das war natürlich am Anfang etwas herausfordernd, in neue Routinen zu kommen, vielleicht auch unbearbeitete Konflikte aus der Partnerschaft irgendwie zu transformieren oder die zu lösen oder sie auch gehen zu lassen. Beides war dann irgendwann auch der Fall und natürlich war es bei mir, muss ich schon sagen, war nicht diejenige, die sich getrennt hat, erstmal mit ein bisschen Hoffnung verbunden, aber ich habe auch Zeit gebraucht, ne? Und wir waren beide sehr bereit, daran zu arbeiten, nicht nur gemeinsam in diesem Hausprojekt wohnen zu bleiben, was dann auch noch 5 Jahre geklappt hat. Ich bin aus anderen Gründen dann nach Berlin gezogen. Wir wollten aber auch, das war uns beiden wichtig, eine freundschaftliche Verbindung weiter haben. Und heute ist diese Person wirklich einer der wichtigsten Menschen für mich. Also schreibe ich ja auch im Romantikdiktat, das Ende des Romantikdiktats, mein erstes Sachbuch, beschreibe ich die Situation mit ihm ja auch sehr ausführlich. Und das war für mich ein großes Learning.
Ja, darüber haben wir ja auch in einer Stunde Liebe gesprochen. Ich packe den Link zu unserem Gespräch auf jeden Fall auch in die Shownotes, um da nochmal reinzuhören. Aber das ist auch wieder eher fast eine eher so ein bisschen harmonischere Variante. Plus, es war jetzt nicht die Drei-Zimmer-Wohnung, die neu aufgeteilt werden muss bei euch, sondern jeder hatte so ein bisschen schon seinen Space. Das ist ja auch nicht bei jeder Beziehung so gegeben, dass man irgendwie so wohnt, dass das möglich ist. Was bekommst du vielleicht auch über dein Umfeld mit? Wie ist das, wenn es eben jetzt keine harmonische Trennung ist, sondern zumindest einer oder eine von beiden gerne irgendwie so schnell wie möglich aus diesem gemeinsamen Wohnen raus möchte, aber es nicht geht. Also, weil Gründe dafür gibt es ja viele, die liegen auf der Hand aktuell mit der Wohnungsnot.
Ja. Naja, es ist zum einen die strukturellen Rahmenbedingungen, die es einem schwer machen, tatsächlich dann vielleicht direkt irgendwie eine neue Wohnung zu finden oder irgendwo anders hinzuziehen. Ich erlebe es in meinen Beziehungsberatungen, ich bin ja auch Beziehungscoach, schon auch immer wieder, dass gerade große Konflikte um die Frage von dem eigenen quasi in Liebesbeziehungen geht. Also ich finde es ganz schön, wie du beschrieben hast, dass Kilian dann irgendwann auch sehr es mochte, sein Zimmer selber einzurichten und seinen Space zu haben. Und ich glaube, das ist wirklich was ganz, ganz Wesentliches für viele Paare und aber auch Paare, die sich trennen, dass sie irgendwie mehr respektieren, dass es diese eigenen Bereiche braucht. Und das ist manchmal sehr schwierig, weil da kommen wir wieder zum Romantikdiktat zu sprechen. Das Romantikdiktat will von uns eigentlich, dass wir alles gemeinsam machen. Und ich erlebe es auch, dass viele Paare dann denken, das Ziel einer Partnerschaft muss sein, irgendwann wohnen wir auch zusammen und das klappt total gut. Wenn das nicht klappt, dann ist unsere Partnerschaft eigentlich gescheitert.
Kilian hatte da auch diesen Ausdruck verschmelzen benutzt eben. Ja. Also dieses das Gefühl von, jetzt seid ihr zusammen, jetzt müsst ihr irgendwie eins werden. Und dann hängt man so ganz aufeinander, ne?
Total. Und das ist ja auch das, was die romantische Liebe uns erzählt, dass das das Ziel ist, dass wir einander verschmelzen. Aber ich glaube, gerade in dieser Zeit, in der wir heute angekommen sind, also mit einem Stichwort Individualisierung, wir wollen schon auch unsere eigenen Bereiche haben, unser eigenes Ding machen. Und ich glaube, das ist dann oft wahrscheinlich auch der Grund für viele Konflikte in Partnerschaften, dass eine Person vielleicht sagt, in dem Bereich brauche ich mehr Autonomie oder mehr meinen Space. Und das kann natürlich in so einem gemeinsamen Wohnsetting schwierig werden. Aber ich glaube, da kann es schon auch konstruktive Lösungen geben, die man gemeinsam findet.
Bevor wir zu den konstruktiven Ansätzen kommen, nochmal so zum Verständnis. Kann man eigentlich auch ausmachen in unserer Gesellschaft, wer kann sich oftmals vielleicht eher nicht leisten, auszuziehen? Es geht ja auch wirklich, ist eine Geldfrage, ne? Wer verdient mehr? Wer ist in welcher gesellschaftlichen Position und so weiter? Also, ohne dass es jetzt zu sehr in Klischees abrückt, aber es ist dann vielleicht am Ende auch eine Geschlechterfrage in heteronormativen Beziehungen, oder?
Und eine Klassenfrage. Es ist also, das sind beides wichtige Merkmale oder Bedingungen für Menschen, die es nicht leicht machen, dann eben zu sagen, ich gucke mich ja jetzt gerade in Berlin um, es ist einfach total schwierig, eine bezahlbare Wohnung zu finden.
Wenn wir jetzt ein totales Klischeebild nehmen, wenn der Chefarzt mit der Krankenschwester zusammengekommen ist und dann kommt die große Trennung und sie will nicht mehr mit ihm zusammenwohnen, dann hat es die Krankenschwester sicherlich schwerer zu sagen, jetzt ziehe ich mein Ding durch, ich bin raus.
Ja, genau, weil das ist ja das, was wir intersektional nennen. Also da kommen mehrere Diskriminierungsbedingungen zusammen, Geschlecht und Herkunft oder Klasse, ne? Also in dem Fall Klasse. Also im Sinne von, ich bin beruflich irgendwie dir schlechter gestellt. Und ich glaube, das ist wirklich vielen Paaren und vor allen Dingen Frauen in älteren Lebensphasen sehr schwerfällt, sich zu trennen, auch genau aus diesen Gründen, weil sie zum Beispiel durch Kindererziehung Zeiten hatten, wo sie nicht gearbeitet haben, dann auch kein Vermögen oder kein Einkommen irgendwie anhäufen konnten, Männer da nicht die Ausgleich gezahlt haben. Oft ist das in zum Beispiel Eheverträgen gar nicht festgehalten. Deswegen ist mein großes Plädoyer immer, bitte macht Eheverträge, die euch auch die Gerechtigkeit walten lassen, in dem Sinne, dass ihr sagt, wenn ich Kinder erziehe, dann in der Zeit zahlst du so und so viel Prozent irgendwie sozusagen auf irgendein Konto von mir.
Ne? Ich glaube, da ist so viel
einmal auch rosarote Brille und irgendwie dann so viele Liebes- und Romantikerzählungen. Und man will ja jetzt auch nicht so die Spaßbremse sein, die sagt, was ist eigentlich, wenn wir uns trennen? Das ist ja eigentlich so ein Satz, wenn man das sagt, kränkt das in der Beziehung ja vielleicht auch manche Leute, dass sie direkt sich auf den Schlips getreten fühlen und das Gefühl haben, wohin denkt die Person denn jetzt schon weiter? Warum will sie sich denn schon irgendwie mit Trennung befassen? Und es sind so unbequeme Themen. Und doch müssen wir auch dieses Thema, wir kommen gerade zusammen, nach einem Jahr beschließen wir, eine Wohnung gemeinsam zu ziehen. Große Frage auch, was passiert eigentlich, wenn wir uns trennen mit der Wohnung? Bekommst du sie oder ich? Oder wie teilen wir uns da auf?
So. Ja, ich würde allen empfehlen, diese Gespräche wirklich unemotional, sondern pragmatisch zu führen. Wir müssen uns eigentlich einfach diesen Fakten stellen, dass Beziehungen eine Halbwertszeit haben. Also die sind halt leider heutzutage nicht, bis dass der Tod uns scheidet. Das ist die Realität. Und dieser Realität müssen wir uns stellen, ohne gekränkt zu sein. Das kann auch sein, dass es ein längerer Lebensabschnitt ist, den ich mit meinem Partner oder meiner Partnerin teile. Dennoch sollte ich darüber nachdenken, was ist, wenn wir in diese gemeinsame Wohnung ziehen, im Fall der Fälle. Was
weißt
ist,
du,
wenn wir uns trennen?
Andrea, ich denke auch, wenn so ein Fundament einer Beziehung auf so eine Gerechtigkeitsüberlegung fußt, das ist ja auch schon mal viel, sag ich mal, zukunftsträchtiger.
Auf jeden Fall.
Rein jetzt hypothetisch, als wenn du von Anfang an eine Schieflage hast, die du schön jahrelang, jahrzehntelang mitträgst und weiterführst, dann kann es eigentlich, dann stürzt das Haus eigentlich obviously eher noch zusammen, ne, als dass es gut stehen bleibt. Ich will nochmal versuchen zu verstehen, eben vielleicht aus der Beratung heraus, auch mal so das Unbequeme sich genauer anschauen. Eine Konstellation, wo Leute zusammen wohnen müssen nach der Trennung. Was für Dynamiken können sich da unter Ex-Partner-Personen erleben, wenn es zwanghaft ist? Also was sind so Worst-Case-Szenarien? Was kann im schlimmsten Fall passieren in diesem Zusammenwohnen?
Naja, dass man sich zum Beispiel gegenseitig verbietet, Besuch zu haben, auf Dates zu gehen, den eigenen Lebensbereich wirklich sozusagen aufrechtzuerhalten oder neu zu entwickeln. Ich glaube, das sind genau die Punkte, wo es dann auch möglicherweise große Konflikte geben wird, ne? So, weil die eine Person sagt dann eben so, wie du verbietest mir, dass ich mein Date hierher mit zu Besuch bringen kann. Das ist genauso meine Wohnung wie deine Wohnung. Und die andere Person wird dann vielleicht sagen, wenn du das machst, dann werde ich euch stören oder ich werde irgendwie dafür sorgen, dass das unbequem ist. Und das ist ja, das kann nicht gut gehen, ne? So, da muss man, glaube ich, schon auch gut miteinander Regeln überlegen und gemeinsam nachdenken. Was sind Don'ts, was sind aber auch Möglichkeiten, Kompromisse zu machen? Wie können wir es gewährleisten, dass ich meinen Besuch haben kann und du dich aber nicht komplett verletzt fühlst jedes Mal? Also können wir das irgendwie organisieren? Und meistens, wie Kilian das ja auch beschreibt, dann gibt es irgendwie so Möglichkeiten, auch mal zu sagen, ich bin dann mal weg, so das Wochenende. Dann hast du die Wohnung ganz für dich. Und ja, wir müssen auch sehen, dass die Zeit, also dieser blöde Spruch, Zeit heilt alle Wunden, stimmt natürlich nicht, weil die Zeit alleine heilt nicht die Wunden, aber die Zeit, die wir miteinander dann verbringen und in Konflikte vielleicht auch nochmal anders sprechen als in der Partnerschaft, ehrlicher, weil wir nicht mehr diese Verschmelzungsideologie haben, dass wir irgendwie alle faule Kompromisse sozusagen eingehen, sondern dass wir ganz ehrlich sind und sagen, nee, das ist mir aber wichtig und jetzt müssen wir gucken, dass wir hier eine Lösung finden und jetzt lass uns so lange reden, bis wir das irgendwie entwickelt haben. So. Und ja, ich glaube, das ist der Weg.
Kilian hat ja auch gesagt, für ihn ist ganz klar, weil sie sich gut verstehen, er und seine Ex-Freundin, funktioniert das gerade auch noch so. Ja. Und für ihn wäre irgendwie schon klar, wenn es nicht so wäre, dass er da schneller rauskommen will. Wenn man jetzt aber wirklich durch Wohnungsnot eben vielleicht gezwungen ist, noch ein längeres Stück zusammen in einem Wohnraum zu sein. Also wenn du jetzt nochmal so ein paar Tipps an die Hand geben würdest, dann wäre es im Grunde, ich höre raus, Regeln aufstellen, versuchen irgendeiner Weise konstruktiv gemeinsam zu überlegen, wie können wir mit der neuen Lebenssituation da wiederum irgendwie eine gerechte Form finden. Und eigentlich muss man aber auch sagen, Notbremse, wenn die Trennung genau deshalb erfolgt, weil zwei Personen vielleicht gar nicht mehr miteinander reden können oder gar nicht mehr irgendwie eine Form von Kompromisse finden können, dann muss man sagen, ja, was ist es? Ein WG-Zimmer irgendwo ist immer noch besser als unter Druck in so einer Situation weiterzuleben wahrscheinlich, ne, weil das ja auch psychisch was mit uns macht, wenn wir...
Auf jeden Fall.
Ne, es macht einen ja krank, wenn man mit jemandem zusammen wohnen muss, wo es vielleicht die ganze Zeit Streit immer noch gibt und wegen irgendwie Kleinigkeiten, die Müslischale hier und dahinter steckt aber eigentlich, du hast mich verlassen und ich hasse dich dafür oder so, ne?
Mhm. Ja, ja, genau. Also ich glaube, da muss man dann auch ehrlich zu sich selbst sein. Also wie weit fühle ich mich hier zu Hause eigentlich noch zu Hause? Wie kann ich mir ein Umfeld schaffen, wo ich mich wohlfühle? Aber ich würde sagen, das, was du beschreibst, das gilt ja für jede WG-Konstellation oder für jedes Zusammenleben mit anderen Menschen. Irgendwann merkt man einfach, irgendwie passt das hier nicht mehr, ich muss mich irgendwie umgucken oder ich muss mir was anderes suchen. Und ja, es ist schwierig, in diesen Zeiten andere Zimmer oder Wohnungen zu finden, insbesondere Wohnungen, aber man kann auch Zwischenlösungen überlegen, dass ich sage, ich ziehe einfach mal für ein halbes Jahr, also zeitweise zum Beispiel irgendwie aus und wir suchen hier nochmal eine andere Person, die in diese Wohnung kommt. Und dann setzen wir uns nochmal zusammen und vielleicht klappt es ja dann. Vielleicht ist ja dann die emotionale Verarbeitung schon so weit, dass ich die andere Person viel besser akzeptieren kann, wie sie ist. Weil in dem Stehenlassen der Müsli-Schüssel kann ja sehr viel mehr drin sein als ein, naja, die hat eine andere Organisationsform, den Frühstück abzuräumen, ja? Sondern da kann ja auch
oder
einfach...
Oder eben nicht.
Oder eben nicht. Da kann ja einfach noch eine ganz andere Kränkung drin stecken, die ich vielleicht bei einer anderen Person so gar nicht wahrnehmen würde. Da würde ich mit einem Schwamm drüber, ich mache heute Morgen sowieso den Abwasch, sondern da kann ja drinstecken, du hast es schon immer so gemacht und du hast in meiner Beziehung nie irgendwie auch mal einen Ausgleich geschaffen. Ne? So, und deswegen bin ich jetzt besonders sauer, weil jetzt sind wir getrennt und du hast immer noch nicht das geändert. So, ne? Also das steckt ja oft viel mehr dahinter als einfach nur so eine Organisationssache, sondern da steckt oft viel Emotion, viel Kränkung, viel Schmerz drin.
Und deine Idee mit diesem halbes Jahr vielleicht mal irgendwie so eine Zwischenlösung finden und danach nochmal gucken, das ist schon mal so ein Lösungsansatz oder was man auch in den Großstädten so von, sei es Hamburg, Berlin, Köln, Dresden, München, Dortmund und so sieht es immer mehr, finde ich, wenn man in Wohnungsportalen guckt, diese Tauschoption. Also dass dann jemand sagt, vielleicht hat der besser gestellt ist finanziell, was Neues, Eigenes gefunden. Ich bleibe in der größeren Wohnung, die ich mir eigentlich nicht alleine leisten kann. In der WG will ich auch nicht draus machen. Und dann tausche ich diese, was weiß ich, Vier-Zimmer-Wohnung mit irgendeiner schnuckeligen Zwei-Zimmer-Wohnung. Solche Konzepte ergeben sich, wenn man Glück hat, teilweise auch. Zumindest sieht man, dass Leute danach suchen.
Mhm. Ja, also genau, diese Tauschoption gibt's, sehe ich hier in Berlin auch sehr viel, dass das möglich ist. Aber Zwischenmiete sind schon auch oft irgendwie eine Möglichkeit tatsächlich. Mhm. Ist natürlich blöd, wenn ich mich von Zwischenmiete zu Zwischenmiete hängeln muss. Aber vielleicht erstmals denken, so okay, wir machen das ein halbes Jahr, dann schauen wir nochmal neu und dann suchen wir nach anderen Möglichkeiten, wenn es immer noch nicht geht oder wenn wir merken, nee, du, irgendwie so getrennte Räumlichkeiten ist für uns beide besser, lass uns das mal wirklich komplett so umsetzen, wollen auch Freunde bleiben, aber das Wohnen, das passt halt einfach nicht zusammen, weil das möchte ich nochmal sagen, es ist halt wirklich, die romantische Liebe will, dass wir alles miteinander teilen und das auch alles miteinander immer funktionieren muss und ich halte das für eine Überfrachtung dieser Liebesbeziehung und es ist auch okay, wenn wir zusammenziehen und merken, boah, mit dem Wohnen, das ist irgendwie nix, da gehen wir uns nur auf die Nerven, es ist viel besser, wenn wir separat wohnen, aber diese Liebesbeziehung trotzdem von Bestand sein kann, ne? Ich kann sozusagen mit jemandem zusammenziehen, merken, meiner Liebespartnerperson, das klappt irgendwie aber nicht. Aber das ist nicht das Ende unbedingt einer Liebesbeziehung, sondern man kann auch sagen, okay, lass uns wieder auseinanderziehen, wenn es geht. Und irgendwie diese Liebesbeziehung weiter aufrechterhalten. Mhm. Das finde ich irgendwie, da möchte ich auch nochmal zum Denken nach anregen, dass es nicht immer sofort das Ende sein muss.
Also, dass man quasi umgekehrt sagt, wir gehen raus aus dem Zusammenwohnen, aber wir möchten gerne die Liebesbeziehung aufrechterhalten. Es gibt wirklich diesen, dieses Zusammenleben oder Getrenntleben. Das ist eine finanzielle Frage, ne? Es gibt wirklich nämlich auch die Tendenz, dass immer mehr Paare getrennt wohnen. Es gibt so neue Zahlen vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung für 2021 gerade erst rausgebracht. Jede achte Person zwischen 18 und 49 steht da, führe eine feste Partnerschaft in getrennten Haushalten. Das hat jetzt natürlich auch sehr viel mit Fernbeziehungen teilweise zu tun. Da wohnen dann zwei Leute nicht in einer Stadt. Aber was auch mit wohl drin hängt, sei eben der Wunsch nach Autonomie. klingt, finde ich, so ein bisschen natürlich nach einer Luxusoption zu sagen, in einer Stadt wie Düsseldorf beispielsweise haben wir zwei Wohnungen jeder für sich, eine Zwei- oder Drei-Zimmer-Wohnung jeder für sich. Oder denkst du doch, das ist auch ein Lebensmodell für die Zukunft, was die Liebe angeht?
Naja, ich denke mir so, dass es ein Lebensmodell sein kann, getrennt zu wohnen, alleine getrennt zu wohnen, auf jeden Fall. Das ist es auch nicht erst seit jetzt. Ich glaube, das machen schon richtig. Also die sogenannten Singles-Haushalte sind ja schon seit etlichen Jahren sehr weit verbreitet. Und das sind ja nicht unbedingt Singles im Sinne von, die haben keine Liebesbeziehung oder keine Partnerschaft, sondern die leben halt alleine. Aber was auch eine... Und das ist in ökonomisch schwierigen Zeiten natürlich eine Option. Du hast es gerade gesagt, es ist einfach auch manchmal notwendig, den Lebensraum zu teilen aus finanziellen Gründen. Kann ich auch sagen, ich bin in einer Liebesbeziehung, aber ich wohne mit anderen Menschen zusammen, weil dieses Zusammenwohnen mit anderen Menschen sehr viel besser funktioniert. Ich flowe einfach mit dieser Person in einem Haushalt sehr viel besser im Alltag als mit meiner Partnerperson. Und das ist keine Ablehnung der Partnerperson, sondern es ist einfach ein Realitätscheck, würde ich sagen. Und es ist, glaube ich, auch gut, genau diese Sachen zu beachten, dass wir nicht alles miteinander teilen müssen, ja, sondern dass wir auch unsere eigenen Bereiche haben. Und das kann meiner Ansicht nach nur gut sein für Liebesbeziehungen.
Also nochmal so zum Verständnis, die Wohngemeinschaft, die viele vielleicht im Kontext von Studium oder Ausbildung kennen, dass man die verlängert und sagt, das muss jetzt kein Konzept für junges Dasein sein, sondern das kann man ja verlängern, in welches Alter auch immer. Und dann hat man die Liebesbeziehung außerhalb der Wohngemeinschaft.
Ganz genau, ganz genau.
Dass man solche Sachen überlegt, ja. Und dieses der Wunsch nach Autonomie eben auch beim Zusammenleben, wenn man sich jetzt fürs Zusammenwohnen entscheidet, das finde ich auch einen spannenden Aspekt, den Kilian ja aufgemacht hat. So, aber bei der nächsten Beziehung werde ich darauf achten. Aber auch da wieder eine finanzielle Frage, ne? Weil wie viele Zimmer können wir uns leisten? Wenn wir jetzt so in Großstädten gucken, kenne ich viele Paare, die auf zwei Zimmern zusammenwohnen. So, das Schlafzimmer hier, Wohnzimmer da oder Wohnküche da. Wenn man drei Zimmer hat, hat man noch Glück. Dann ist es oft so eine Streitfrage. Dieses dritte Zimmer ist das Arbeitszimmer, was aber irgendwie, es hat man in der Pandemie gemerkt, eigentlich nur von einer Person okkupiert werden kann. Und die andere Person muss dann ins Wohnzimmer. Im Idealfall vier Zimmer. Das bedeutet ja, jeder hätte sein eigenes Zimmer. On top hätte man vielleicht das gemeinsame Schlafzimmer und ein Wohnzimmer, jetzt nur als Gedankenmodell. Aber wirklich wieder so die Frage, finanziell seltener möglich in den Großstädten mit den Mietpreisen, die es gerade gibt. Und überhaupt so eine Wohnung oder so ein Haus zu finden, auch crazy eigentlich. Also wie siehst du diesen Punkt? Zusammen wohnen, aber den eigenen Space bewahren wollen.
Ich glaube, dass wir das schon hinkriegen könnten, weil das sieht man ja an den Wohngemeinschaften, die auch, es gibt ja immer noch auch Mitte 30 und 40 und 50-Jährige, die in Wohngemeinschaften leben und da natürlich auch sehr großen Wert legen auf ihren eigenen Space und die finden ja auch kreative Lösungen. Ich glaube, dass manche Paare oder vielleicht auch viele Paare einfach schon auch den Wunsch haben, ein gemeinsames Schlafzimmer zu haben, wenn man zusammen wohnt, weil das ja so sein muss. Ja, also das ist auch eine Vorstellung, eine romantische Vorstellung, eine normative Vorstellung, würde ich auch sagen, dass das einfach der Weg ist. Ja, so und da vielleicht auch mal zu gucken, okay, es kann auch eine Zweizimmerwohnung sein und es gibt aber eine große Küche, die machen wir uns zu so einem Küchenraum, das kann auch sehr gemütlich werden. Also da kann man auch einfach mal ein bisschen kreativ denken. Klar, du sagst es gerade, Homeoffice ist natürlich auch immer ein Thema, aber auch da kann man kreativ sein und sagen, okay, es gibt sehr viele Coworking Spaces und Gemeinschaftsbüros, die auch vielleicht selbst organisiert sein können. Also ich bin da zum Beispiel in sowas, ich habe auch keine große Wohnung und ja, ich gehe dann dahin, um zu arbeiten, so weil ich keinen eigenen, also ich bin ja selbstständig und habe kein eigenes Büro, das ist mir auch zu teuer, ne, in einer Stadt wie Berlin, also teile ich meinen Arbeitsraum mit anderen. Also,
ich kenne eigentlich nur Leute, die irgendwie sich Büros teilen. Ja. Ich kenne niemanden, der irgendwo sein eigenes Ding aufgemacht hat. Das ist total. Ich merke auch, das sind so Sachen, im Kopf ist so dieses Partnerschaft, gemeinsames Schlafzimmer, dann kommen Kinder, dann gibt es natürlich Kinderzimmer. Ja. Im besten Fall muss jedes Kind sein eigenes Kinderzimmer haben, ja. Was jetzt auch viele von uns früher jetzt nicht hatten oder auch jetzt nicht haben, ne? Aber trotzdem so in diesem Hollywood-Style-Bild, wie dieses Einfamilienhäuschen dann auszusehen hat und dann noch am besten Fall ein Hund oder eine Katze. Das sind so Dinger, die sind in unseren Köpfen drin und diese Muster, die versuchen wir immer wieder neu zu kopieren. So Copy-Paste, Copy-Paste, bis wir selber merken, ah, funktioniert nicht. Und dann kommt vielleicht bei manchen ja sogar, wenn auch Kinder da sind, Patchwork-Familie als Thema auf. Und spätestens da muss man ja kreativer werden mit den Wohnmodellen. Ja.
Ja. Ja, genau. Und Menschen sind ja auch kreativ. Menschen finden die Lösung ja heute schon auch unter den Bedingungen, die schwierig sind. Also von daher einfach mal zusammensetzen, Köpfe rauchen lassen und mal so aufmalen. Also einfach einen Zettel und einen Stift in die Hand nehmen und vielleicht wirklich mal so diese Traumwohnung aufmalen lassen jeweils und dann gucken wie, was brauchst du, was brauche ich? Wie können wir da vielleicht auch einen Kompromiss finden? Was ist möglich? Jetzt haben wir diese Wohnung gefunden, die hat halt leider nur 2,5 Zimmer. Was können wir daraus machen? Lass uns doch mal nachdenken.
Genau, was können wir da kreativ draus machen? Und ich will aber nochmal den Kreis schließen und zum Thema zurückkommen für alle, die jetzt zuhören und wirklich gerade mit einer Ex-Partner-Person zusammen wohnen und es hassen. Ich sag mal, wie es ist. Was ist da dein Rat? Was würdest du da am Ende den Leuten nochmal mit ans Herz geben, die in so einer Kacksituation sind und sich fragen, wie komme ich hier raus?
Ja, also erstmal ist das kein Scheitern an sich. Also das ist auch, das gehört zum Leben, dass das manchmal dann nicht mehr klappt und dass es auch, dass man sich nicht gegenseitig gut tut. Ne? So, dass das vielleicht dann auch eine Person ist oder wir miteinander einfach keine guten Personen sind. Also wir tun uns nicht gut, ne? Und diese Realität nicht als, das ist kein Scheitern, sondern das ist ein, ja, vielleicht eine Realitätscheck, würde ich eher sagen. So, ne? Das ist halt. Manchmal passt es einfach nicht richtig gut, ne? So, und wenn wir die Konflikte nicht schaffen zu lösen, die da sind, haben wir vielleicht auch nicht die gleiche Konfliktkultur. Und ja, es will einfach nicht passen. Und dann ist es leider wahrscheinlich der notwendige Weg zu sagen, okay, dann gehen wir jetzt komplett getrennte Wege, weil es geht nicht anders. So ist es.
Genau, da muss man kreativ sich umgucken nach neuen Wohnmöglichkeiten.
Ja.
Soziologin Andrea Neverla, wir haben gesprochen über das Weiter-Zusammenwohnen nach einer Trennung. Danke dir für den Input.
Danke.
Es gibt ja das Sprichwort, man trifft sich immer zweimal im Leben. Und im Liebestagebuch hören wir jetzt, bei Paula wird das Ganze auch Realität. Paula lernt jemanden bei einer Party kennen, die beiden tanzen, knutschen wild und dann verläuft sich das Ganze wieder und beide gehen getrennte Wege, ohne Handynummer auszutauschen, kein Kontakt, gar nichts. Dann laufen sie sich ein paar Wochen später wieder über den Weg. Jetzt tauschen sie Nummern aus und lassen das Ganze eben nicht einfach so verpuffen. Paula erzählt uns, wie es mit den beiden weitergeht.
Genau, und dann hat es irgendwie angefangen, dass wir miteinander geschrieben haben und wir dann einfach nur gesagt haben, ey, wäre doch cool, wenn wir uns irgendwie connecten, falls demnächst wieder eine tolle Party ist oder sowas. Genau, und dann haben wir festgestellt, witzig, wir haben beide dieselbe Feier in Aussicht, so 2 Wochen später. Und dann haben wir gesagt, ja, lasst uns doch dann einfach wiedersehen, ist doch cool, jeder ist so mit seinen Friends da. Genau, und dann dachte ich so, ja, okay, das ist ja schön, dann sehen wir uns wieder. Und irgendwie ist es dann aber dazu gekommen, dass wir wir haben irgendwie seitdem die ganze Zeit Kontakt gehabt, ganz viel geschrieben, mega viele Sprachis aufgenommen, was für mich auch ein bisschen neue Erfahrung war, weil ich nicht so das gewohnt bin, dass ich das auch so in der Resonanz zurückbekomme. Also ich kann mit meinen Mädels wirklich 12-minütige Sprachis austauschen, aber das ist schon was anderes, wenn man das in so einer, ich sag mal, romantischen Dating-Kennenlernphase, so wie ich es bis jetzt erlebt habe, hat. Aber das hat halt dazu geführt, dass wir uns quasi in diesen 2 Wochen irgendwie, wo wir halt quasi ja nur in dieses Schriftliche oder Sprachliches hatten, irgendwie auch schon ein bisschen kennengelernt haben. Und dann hat er irgendwann auch gefragt, ob ich nicht Lust hätte, unabhängig von der Party, ob wir nicht auch mal irgendwie einen Tee oder eine Cola trinken gehen wollen. Ich so, ja, sehr gerne. Genau, und dann, als es dann so ein bisschen der Abend näher rückte von der Party, hat er gefragt, ob wir davor uns treffen wollen. Dann haben wir ein bisschen Zeit, uns davor zu connecten, ein bisschen zu quatschen und so. Und dann haben wir uns genau vor der Party getroffen und waren in einer Bar und haben eine Cola getrunken. Und ja, ich war natürlich vorher so ein bisschen gespannt, weil ich so dachte, okay, wohin entwickelt sich das jetzt? Ich habe schon gemerkt, dass es schon ein ganz toller Mensch ist. Und trotzdem war ich natürlich auch gespannt, wie es so wird, wenn man sich in Anführungsstrichen auf ein echtes Date irgendwie geht, weil ja im Partykontext ist aber auch nochmal ein bisschen was anderes. Aber also das war von Anfang an so harmonisch und so, als ob ich den schon ewig kenne. Dann haben wir irgendwie da uns 2-3 Stündchen gequatscht und dann sind wir irgendwie, letztendlich sind wir zusammen auf die Party gegangen, weil ich weiß gar nicht mehr warum, aber irgendwie meine Friends, die mit mir kommen wollten, irgendwas war. Der eine hatte verschlafen, weiß was ich, keine Ahnung. Jedenfalls hat es dann dazu geführt, dass wir dann zu zweit losgezogen sind und einfach auch eine richtig schöne Party-Experience hatten und haben dann auch noch andere Menschen kennengelernt. Naja, und als es dann so ein bisschen darum ging, okay, man geht jetzt so langsam nach Hause, war dann so ein bisschen die Frage, okay, also irgendwie wollen wir, glaube ich, beide noch miteinander Zeit verbringen. Aber mir war schon klar, dass ich jetzt in der Nacht auf jeden Fall nicht mit ihm schlafen wollen würde. Das wäre mir einfach ein bisschen zu früh. Und genau, dann hatten wir so eine lustige Situation, dass wir quasi dann standen bei der Garderobe und wollten die Jacken holen. Und dann ging es so ein bisschen darum, okay, wie geht's jetzt weiter? Und haben uns beide irgendwie so angeguckt. Und ich weiß nicht mehr, wer es zuerst gesagt hat, aber auf jeden Fall einer von uns beiden meinte so, ey, ich habe schon Lust, auch mit dir noch Zeit zu verbringen, noch ein bisschen zu chillen. Aber mehr wäre für mich heute auch nicht drin. Und als wir das irgendwie so beide gesagt haben, war so, ah, okay, oh Gott sei Dank, okay, alle, wir fühlen das Gleiche. Wir sind beide nicht so, dass wir sagen, oh, wir nehmen dich jetzt mit nach Hause und das ist irgendwie so ein One-Night-Stand. Dann sind wir zu mir gegangen quasi und haben eigentlich, letztendlich war er bis Sonntag da. Und naja, wir haben ganz viel gekuschelt und irgendwie wirklich ganz viel miteinander geredet. Und ich war und bin irgendwie komplett hin und weg, weil ich, also dass die Gespräche auch eine Ebene haben, wo ich, also dass die mich selber überrascht, irgendwie so die Tiefe, dann die Art von auch einer Vertrautheit, die da schon geherrscht hat, obwohl wir uns ja eigentlich erst ganz kurz kennen und irgendwie auch so viele Dinge, die irgendwie, wo wir auf einer Wellenlänge sind und wo man das Gefühl hat, es passt einfach. Ich habe mich die ganze Zeit so wohl gefühlt und er auch und wir konnten einfach wirklich auch super gut miteinander kommunizieren, lachen und ich hatte dann Sonntag tatsächlich irgendwann auch tatsächlich schon was geplant, das heißt, dann mussten wir uns irgendwann auch verabschieden und dann genau habe ich ihn gefragt, ob wir uns dann nochmal wiedersehen wollen, weil theoretisch wäre jetzt so dieses der Party-Kontext vorbei und ich glaube, ich wollte so ein bisschen rausfinden, okay, wie geht es jetzt eigentlich weiter? Und er meinte aber auch, nee, er würde mich auch schon sehr gerne wiedersehen, weil er ist tatsächlich eine Woche später quasi in Urlaub gefahren und dann war so ein bisschen die Frage, sehen wir uns irgendwie vorher nochmal und wäre irgendwie voll schön. Und dann ist er quasi nochmal vorher gekommen und dann haben wir so ein bisschen so unser zweites, in Anführungsstrichen, offizielles Date gehabt. Auch einfach mega zauberhaft. Ich verstehe, glaube ich, gerade so diesen, wenn andere so davon erzählen, wenn sie so wirklich im siebten Himmel schweben und die wirklich alles durch diese rosarote Brille sehen, weil ich das gerade so sehr erlebe. Und das aber auch einfach als sehr wertvoll empfinde, weil ich das nicht bei vielen Menschen hatte und das schon was Besonderes ist.
Siebter Himmel, das klingt doch ganz schön. Wie es mit Paula und diesem neuen Mann weitergeht, das hört ihr bei uns in Eine Stunde Liebe im Liebestagebuch. Ich bin Shani Anwar und ich danke euch wie immer fürs liebevolle Lauschen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu. In der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts.